Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Und ihr seid bei Trackback gelandet, der Show mit Internet und so. Und wir wollen uns heute mit dem Alphabet beschäftigen. Und ich meine nicht damit, also irgendwie das A bis Z, dass ich euch das jetzt nochmal beibringe und mit dem Lesen und dem Schreiben, sondern es geht um Google. Google ist jetzt nämlich Alphabet, also das Alphabet. Dahinter verbirgt sich, dass eigentlich die alles abdecken wollen von A bis Z an unterschiedlichsten Firmen, die ihr euch so vorstellen könnt, aus den unterschiedlichsten Bereichen, hat dann am Ende vielleicht gar nicht mehr so viel mit Internet zu tun, denn dann wollen sie sich auch mit Life Science beschäftigen zum Beispiel. Aber was genau dahinter steckt, das hört ihr hier in der nächsten halben Stunde bei Trackback. Bei Trackback gibt es ja für euch auch immer die Netzmusik und den Anfang macht da Colorout dieses Mal. Und Colorout ist so ein Typ, Dave Hendrick heißt er eigentlich, der immer Musik für Singer-Songwriter gemacht hat, also auch alles eher so ein bisschen lauschig-flauschig. Aber jetzt hat er sich auf seine Wurzeln zurückbesonnen und da heißt es nämlich, es muss rocken. Und jetzt hat er eine EP rausgebracht, 7 Songs sind da drauf und einen davon hören wir jetzt und den könnt ihr euch dann auch kostenlos aus dem Netz runterladen, müsst ihr nur mal in unser Blog gehen, trackback.fritz.de. Everything but everything. You say you feel like you're always alone. Yeah, you love to pretend, but you've never been one to let others inside your home. And we all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. Cause you and I both know we've traveled down this road so many times before. And we always end up back where we started. Broken down and broken hearted.
Up in the morning, we try to
Bei Trackback hört ihr immer Netzmusik unter der freien Creative Commons Lizenz. Und dann könnt ihr euch die kostenlos aus dem Netz ziehen. Die Playlist dazu findet ihr immer in unserem Trackback-Blog. Google ist ja schon lange nicht mehr einfach nur eine Suchmaschine. Zu Google gehört die erfolgreichste Videoplattform der Welt, YouTube, aber auch in der Robotik oder der Medizinforschung ist der Konzern unterwegs. Er bringt Internet mit Ballons in die entlegensten Regionen der Welt und noch vieles mehr. Seit dieser Woche ist Google aber nicht nur mehr Google, sondern Alphabet. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin haben den Konzern umstrukturiert und damit in der Branche für eine ganze Menge Aufsehen gesorgt. Warum? Das habe ich bereits vor der Sendung mit Marcel Weiß geklärt, der regelmäßig über Internetwirtschaft bloggt, und habe ihn gefragt, Alphabet ist ja nun eine Holding, in der Google seine einzelnen Firmen zusammenfasst. Was wollen die damit bezwecken?
Na, es hat verschiedene Gründe, unter anderem glaube ich auch sehr persönliche Gründe für Page und Brin, die beide, sage ich mal, sehr große Ambitionen haben. Sie wollen beide die Welt verbessern, hat das Page, der jetzt noch der CEO von Google ist, hat das ja auch in der Ankündigung geschrieben, dass sie da einfach Ambitionen haben, da mehr zu machen, als was sie jetzt noch unter dem Dach und unter der Marke Google machen können. Und ich glaube auch, es gibt auch einige Beobachter, die das auch vermuten, dass Page einfach, der jetzt von Schmidt wieder den CEO-Posten vor ein paar Jahren übernommen hat, einfach ganz salopp gesagt keine Lust mehr hat, Menschen zu managen und lieber noch eine Stufe höher einfach Unternehmen managen will und quasi große Ideen vorantreiben will. Und das wollen sie dann unter Alphabet machen, wo Google dann ein Tochterunternehmen sein wird.
Bei Alphabet gibt es ja also unterschiedliche Firmen, die jetzt eben auch schon existieren. Wie sieht das denn aus? Sind also auch noch neue Firmen geplant, die sich dann also ins Alphabet mit einreihen? Man hat zum Beispiel schon von dem einen oder anderen Gerücht gehört, Twitter wäre auch so ein Kandidat, um die zu übernehmen.
Naja, Twitter ist natürlich ein naheliegender Kandidat, weil Twitter jetzt auch gerade da die Aktienkurs ist da stark gefallen. Das wird natürlich jetzt auch immer günstiger aktuell gerade. Und das ist natürlich dann auch so eine Überlegung. Also zum einen, ja, erstmal sind es jetzt quasi nur die Experimente, was in den Labs von Google stattfindet, was Google jetzt selbst noch neben der Suchmaschine vorantreibt. Das wird jetzt ausgelagert in separate Tochterunternehmen der neuen Holding. Also wird ein bisschen aufgetrennt, wird sozusagen das, was Google jetzt sowieso schon macht, wird mehr formalisiert jetzt in der neuen Holding. Und dann ist natürlich dann der nächste Schritt, ist dann auf jeden Fall, dass man mit der neuen Struktur dann in der Lage ist, sehr viel eher sich an Unternehmen zu beteiligen und Unternehmen zu übernehmen, weil das eben auch die Aufgabe einer Holding ist. Beziehungsweise das ist der einzige Existenzgrund für eine Holding, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder die mehr oder weniger zu betreiben.
Ich hatte ja eingangs schon ein paar Beispiele genannt für unterschiedliche Google-Tochterfirmen, die dann also in dieser Holding zusammengefasst werden. Wer gehört da noch dazu oder aus welchen unterschiedlichsten Sparten kommen denn die einzelnen Google-Unternehmen?
Ja, also die Auftrennung ist relativ schlicht jetzt erst einmal so gesagt. Also man hat auf der einen Seite wird es weiterhin Google geben, und zu Google gehört klar die Suchmaschine, was Google ausmacht, das Werbegeschäft, Maps wird dazu gehören, Apps, also der Play Store, Android und YouTube. Das wird alles unter Google zusammengefasst und ausgelagert in künftig eigenständige Unternehmen, die dann zu der Holding Alphabet gehören. Das sind dann unter anderem Calico, da geht es um Lebensverlängerung, also um Medizin im weitesten Sinne. Fiber, das ist ein Internet-Zugangsprovider, den Google in den USA anbietet, sehr Highspeed-Internet, was sie da in einigen Städten mittlerweile erlebt. Verlegen sie richtig Kabel. Google selbst natürlich wird zu Alphabet gehören, dann Google Ventures und Google Capital. Google Ventures Risikokapital und Google Capital ähnlich Investmentfonds. Und dann Google X wird ausgelagert, das sind die Google Labs. Da gehört dann die selbstfahrenden Autos dazu und Google Glass und zum Beispiel die Ballons, die sie testen, mit denen sie Internet in den Entwicklungsländern zum Beispiel bringen wollen. Also die ganzen, was sie Moonshots nennen, die Experimente, die möglichst weit gehen. Und dann Life Science wird auch ausgelagert. Das sind so Kontaktlinsen, die den Glukoselevel messen. Also für Diabetiker ist das, also sowas in die Richtung wird arbeitet das. Und natürlich Nest wird auch ein eigenständiges Unternehmen.
Da kann man ja eigentlich schon davon sprechen, dass Google mittlerweile oder Alphabet mittlerweile gar nicht mehr ein reiner Internetkonzern ist. Was bedeutet das für die Zukunft von Google oder eben jetzt Alphabet?
Für die Zukunft bedeutet das, dass man auf jeden Fall darauf vorbereitet sein muss, dass Alphabet noch mehr, als es Google jetzt schon gemacht hat, seine Hände in jede Industrie, in jede Branche reinsteckt, wo man glaubt, dass man da etwas Interessantes machen kann, etwas voranbringen kann. Also wo man sich vielleicht jetzt noch als ein Manager eines Unternehmens, das sage ich jetzt mal, sehr weit weg ist von der Suchmaschine, noch denken könnte, okay, da werde ich mit Google nicht in Berührung kommen, da werde ich nicht mal mit denen konkurrieren. Das ist dann jetzt spätestens mit Alphabet quasi vom Tisch, weil Alphabet jetzt, letztendlich steckt es ja auch schon in dem Namen schon quasi drin, was man da an, man möchte schon fast sagen, Allmachtsfantasien hat, dass man alles abdecken will, dass man alles machen will.
Von
A bis Z, genau, alles abdecken möchte. Und einfach die Ambitionen, die haben Page und Brin ja auch ganz klar schon früh bei Google artikuliert und jetzt auch nochmal bei der Ankündigung, dass sie einfach die Ambition ist, die Menschheit insgesamt voranzubringen, weiterzubringen. Ob sie das dann letztendlich erreichen werden, steht auf einem anderen Blatt, aber das sind die Ambitionen, die hinter der Holding stehen.
Große Allmachtsfantasien, die Google also da hat. Wir sind gespannt, ob Alphabet tatsächlich von A bis Z alle wichtigen Unternehmen, die so in unsere unterschiedlichsten Lebensbereiche hineingreifen können, dann am Ende auch angesiedelt sein werden. Ihr hört es natürlich bei Trackback und das ganze Interview könnt ihr auch nochmal im Podcast im Anschluss an die Sendung nachhören auf trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Ich lese ja wirklich jede Woche für euch das ganze Internet durch und stoße dabei immer auf Dinge, von denen ich dann meine, ja, die solltet ihr eigentlich auch mal gelesen haben. Wayne Schlegel hat sie nun für euch, die Linktipps.
Das neue Microsoft-Betriebssystem Windows 10 hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Viele Nutzerdaten werden standardmäßig an den Hersteller weitergeleitet. Nur wer das weiß, kann manuell die Einstellungen verändern. Der Journalist Lars Sobirei hat eine weitere unerfreuliche Nachricht. Wer Windows 10 installiert, stimmt auch zu, dass nicht autorisierte Hardware und Raubkopien funktionsuntüchtig gemacht werden. Lars glaubt, damit verliert ihr die Kontrolle über euren PC. Was genau damit gemeint ist, lest ihr auf seinem Blog tarnkappe.info. Unerfreuliche Nachrichten kommen auch vom Blogger Heinrich Schmitz, denn der hängt das Bloggen an den Nagel. Der Anwalt hatte regelmäßig im Netz über rechts- und gesellschaftspolitische Themen geschrieben. Unter anderem auch über rechte Gewalt gegen Flüchtlinge. Nun, da aus Beleidigungen handfeste Drohungen gegen seine Familie geworden sind, zieht Heinrich Schmitz sich aus Angst vorm rechten Lager vom Bloggen zurück. Ein Interview mit dem Anwalt findet ihr bei Spiegel Online. Schon im Jahr 1988 schrieb der britische Journalist Duncan Campbell einen Artikel über ein US-amerikanisches Überwachungsnetzwerk namens Echelon. Das greife Internet- und Telefonkommunikation von entsprechenden Satelliten ab. Verschwörungstheoretiker schimpften ihn US-Behörden. Infolge der Snowden-Leaks wurde klar, Campbell hatte recht. Eine späte Genugtuung findet Annika Krämer vom Blog Netzpiloten und fordert mehr Respekt für Whistleblower und investigative Journalisten.
Um Whistleblowing geht es übrigens bei Trackback heute später auch nochmal, aber vorher könnt ihr ja nochmal die Linktipps nachklicken und zwar in unserem Blog trackback.fritz.de. Fleißige Hörer von Trackback kannten sehr schon lange die Blogger von netzpolitik.org, dem wahrscheinlich wichtigsten Blog, wenn es eben um genau dieses Thema geht. Seit kurzem dürften aber auch alle anderen netzpolitik.org kennen, denn gegen Markus Beckedahl und André Meister wurde von der Bundesanwaltschaft wegen Verdacht auf Landesverrat ermittelt. Und selbst die Tagesschau, die hat darüber berichtet.
Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, geht es vor allem um zwei Fälle, in denen die Plattform über den Ausbau der Internetüberwachung durch den Verfassungsschutz berichtet. Hatte. Dabei waren Auszüge aus Dokumenten veröffentlicht worden. Der Verfassungsschutz erstattete daraufhin Anzeige.
Ein ziemlich harter Vorwurf, der für viel Wirbel in Politik, Medien und auch Öffentlichkeit gesorgt hat. Journalistenverbände kritisierten das Vorgehen und jetzt wurden die Ermittlungen aber vom Generalbundesanwalt eingestellt. Wie es nun mit Netzpolitik weitergeht, darüber habe ich bereits vor der Sendung mit Markus Beckedahl gesprochen. Wie groß war denn nun die Erleichterung über die Einstellung der Ermittlungen?
Wir haben uns natürlich darüber gefreut, dass diese Ermittlungen, die auf einer hanebüchenen rechtlichen Konstruktion erstmal gestartet worden sind, fallen gelassen wurden. Allerdings ist das für uns noch nicht ganz ausgestanden. Die Ermittlungen laufen weiter gegen unsere Quellen. Das ist weiterhin ein Angriff auf die Pressefreiheit. Und wir wollen wissen, wer für die Aufnahme der Ermittlungen politisch verantwortlich war und ob wir überwacht worden sind.
Du hast es eben schon gesagt, ihr seid jetzt aus dem Schneider sozusagen raus, aber gegen eure Quellen wird immer noch ermittelt. Was bedeutet das jetzt für eure Arbeit?
Na, das bedeutet natürlich für uns, dass immer noch ein potenzieller Einschüchterungsversuch existiert, der auch von vornherein geplant war, gegen Quellen im politischen Berlin und in den Behörden vorzugehen, die uns kritischen Journalisten helfen, Licht ins Dunkle dieses Überwachungsskandals zu bringen. Und wir hoffen, dass dieser Einschüchterungsversuch nicht erfolgreich sein wird.
Das Problem an sich, dass auch überhaupt dieses Konstrukt Landesverrat als solches immer noch existiert, gibt es ja nach wie vor. Was fordert ihr nun?
Also wir fordern erstmal, dass die Ermittlungen gegen unsere Quellen fallen gelassen werden. Das Ganze zeigt auch, dass wir in Deutschland endlich mal ein besseres Whistleblower-Schutzgesetz benötigen. Hier ist Deutschland weltweit und vor allen Dingen europäisch im Vergleich noch ein Entwicklungsland. Und dieser Landesverratsparagraf muss endlich mal verschwinden, insofern, dass damit nicht zukünftig weiterhin Journalisten mit Gefängnis bedroht werden können, die nur ihre Arbeit machen. Und Journalisten mit Gefängnis bedrohen, das war etwas, das haben wir uns eigentlich nicht realistisch in Deutschland vorstellen können für unsere Arbeit. Das kennen wir nur aus repressiven Staaten. Und insofern sollte das dringend mal geändert werden. Und wir lassen uns mal überraschen, ob Heiko Maas das Versprechen auch einlöst.
Also mal sehen, was der Justizminister noch so unternimmt, um Journalisten und deren Quellen zukünftig besser zu schützen. Gegen Markus Beckedahl von Netzpolitik wurden die Ermittlungen wegen des Landesverrats zwar eingestellt, aber abgeschlossen ist für ihn der Fall noch lange nicht. Gleich sprechen wir nochmal mit ihm darüber, was er Positives aus der Affäre ziehen konnte. Aber erstmal Steady Hustles und Corey Fain mit Smalls. Das ist Netzmusik für euch.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in. But there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul plays from your earlier days has left you all alone. Put me in a we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time, I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you. Just to let you know, just to let you know.
Stassi Hustles mit Smalls. Gegen die Journalisten André Meister und Markus Beckedahl vom Blog Netzpolitik.org wurde wegen des Vorwurfs des Landesverrats ermittelt. Das haben wir eben schon besprochen. Und weil das so ein ungewöhnlich seltener Fall und so ein harter Vorwurf ist, erzeugte eben auch dieser Fall jede Menge Aufmerksamkeit und wurde zur Staatsaffäre. Die Ermittlungen gegen die Journalisten sind mittlerweile eingestellt. Trotzdem können die Ermittlungen als Einschüchterungsversuch gewertet werden. Ich wollte deshalb von Markus Beckedahl wissen, ob er sich nun eingeschüchtert fühlt oder jetzt erst recht motiviert ist, noch kritischer zu berichten.
Also wir haben eine jetzt erst recht Stimmung in der Redaktion. Wir gehen eindeutig gestärkt hervor. Wir haben eine riesige Solidarisierungswelle erlebt. Wir haben viele Spenden bekommen. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Anwälte zu finanzieren, die unsere Rechte durchklagen, um zum Beispiel nachzuschauen, ob wir jetzt in Antiterror-Datenbanken drinstehen, weil Landesverrat ist vom Strafmaß her so fast neben Terrorverdächtiger einzusortieren. Und wir können unsere Redaktion durch die Spenden noch ausbauen und noch besser Geheimdiensten und der Politik in der Überwachungsdebatte auf die Finger schauen.
Ich habe gelesen, es soll sogar eine ganze neue Redakteursstelle geschaffen werden. Ist das so?
Ja, also wir sind gerade im Überlegen, ein oder zwei neue Stellen zu schaffen. Wenn wir gutes Personal finden, dann können wir uns das jetzt gerade leisten, dank dieser 10-tägigen Image-Kampagne.
In dem Sinne hat es euch ja vielleicht gar nicht so geschadet, sondern es hat ja eben, wie gesagt, ein paar Spenden noch in die Kasse gespült. Es hat euch viel Aufmerksamkeit verschafft. Glaubst du, es hat auch Aufmerksamkeit auf eure Themen tatsächlich gelenkt?
Ja, das hätte noch ein bisschen besser sein können. Ne? Also es wurde viel über Angriff auf die Pressefreiheit diskutiert. Es wurde auch viel über unsere Arbeit zwar geschrieben, aber uns wäre eigentlich noch lieber gewesen, der Kern des Landesverratsvorwurfs wäre mehr diskutiert worden, nämlich die Papiere, die wir veröffentlicht haben, wo daraus hervorgeht, dass der Verfassungsschutz im 2 Jahre nach Start der Snowden-Enthüllung seine Internetüberwachungskompetenzen massiv ausbauen kann, viel mehr Geld bekommt. Und das ist der eigentliche Skandal, über den wir reden sollten.
Du bist ja gerade auf dem Chaos Communication Camp. Ein Vortrag von euch auch zu diesem Landesverratsthema ist da gelaufen. Wie wurde das da aufgenommen?
Oh, hier gab es ein großartiges Feedback. Wir kamen kaum zum Sprechen, weil die ganze Zeit applaudiert wurde. Aber das ist auch hier quasi unsere Heimat-Community, wo sehr viele Freunde und langjährige Unterstützer sind. Deswegen war das hier eher Freunde wieder treffen.
Und gab es ansonsten dann auch, ich sag mal, Applaus und sehr viel Zustimmung vielleicht auch aus Lagern, die eben sonst nicht unbedingt netzpolitik.org gelesen haben im Vorfeld?
Ja, in diesen 10 Tagen auf jeden Fall. Also wir waren schon positiv überrascht, dass wir von den 10 Tagen, ich glaube an 6 oder 7 der Top-Aufhänger in der Tagesschau waren, dass man teilweise auf tagesschau.de und heute.de nichts anderes mehr sah, weil alles sich nur um unseren Fall drehte. Und was halt als Angriff auf die Pressefreiheit und auf unsere Arbeit gestartet ist, wurde innerhalb weniger Tage zu einer nach uns benannten Staatsaffäre. Das hätten wir nie für möglich gehalten.
Manche sprechen sogar von den Netzpolitik-Bloggern als Helden der Pressefreiheit. Das Gute ist aber auf jeden Fall, die kleine Redaktion kann jetzt aufstocken und euch noch besser über Geschehnisse rund um das netzpolitische Berlin informieren. Und das sind Jonay und Rashani für euch. For Your Love. Kurz vor 7, Herr Fritz. New York, some Pennebridge, baby. For the love, that's right. I'm ready to give it all up. I don't mind settling down no more, being a baller. There's nothing I won't do for ya. The shorty I see when I close my eyes. I wanna get my sweater to wear in a cold night. I've been searching for my whole life. You walk on flowers until the end. Say I love you in front of my friends. Do all the simple and difficult things. Climb the highest peaks, cross the desert land. I swim the deepest seas. Barefooted to carry on my back everything you need. Anything you want me to, I do it for you instantly. I never second guess and I'm about something that was meant to be. I never thought I would feel it, but I love you and I mean it. Take my hand, follow my lead and let me guide you through all seasons.
sweet, sweet love, sweet love. You make my heart rejoice and sing.
Und gleich reden wir über Whistleblowing und Geld und was das eigentlich beides miteinander zu tun hat. Normalerweise werden Crowdfundings ja für neue Produkte oder für die Produktion von Filmen oder Musik veranstaltet, aber WikiLeaks hat sich da mal was ganz anderes ausgedacht. Die wollen mit einem Crowdfunding Geld für Whistleblower zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP sammeln. Von den angestrebten 100.000 Euro sind immerhin schon fast drei Viertel jetzt erreicht und zusammengekommen. Was WikiLeaks nun mit der Aktion bezwecken will, darüber spreche ich jetzt mit Daniel Lücking vom Whistleblower-Netzwerk. Hallo Daniel.
Hallo Theresa.
Warum braucht denn WikiLeaks Geld für seine Whistleblower?
Ja, das ist bei WikiLeaks im Moment erstmal ein politisches Statement. Also man gibt einen Pledge ab und sagt, ich bin bereit dafür zu zahlen, wenn sich ein Whistleblower findet. Und dieses Geld ist auch wirklich notwendig, denn ein Whistleblower, der Geheimnisse weitergibt oder in die Öffentlichkeit bringt, der gerät auch unter Druck. Und da kommt es, wie im Fall von Netzpolitik vorhin auch beschrieben, natürlich dann auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn da schon entsprechend Geld vorhanden ist und ein Whistleblower sich sicher sein kann, hey, ich stehe da nicht alleine und stehe da nicht im Regen.
Inwiefern ist das dann nur eine gute Sache, Geld für eine Whistleblowing-Aktion zu bezahlen? Oder ist das vielleicht auch was, wo man sagen könnte, naja, könnte ja auch in Richtung Schmiergeld gehen, weil erstmal jemand sozusagen Anreiz dazu geboten wird, irgendwie Geheimnisse auszuplaudern?
Genau, da muss man aufpassen. WikiLeaks ist da natürlich ein spezieller Fall, weil die Plattform in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, was sie liefern und an das Tageslicht bringen. Das ist relevant, das hat eine gesellschaftliche Dimension und man sollte natürlich nicht eine quasi Whistleblowing-Wirtschaft kreieren. Und das ist ja auch einer der Kritikpunkte der Gegner von Whistleblower-Schutzgesetzen. Dazu wird es aber, glaube ich, nicht kommen, denn bei den Whistleblowern ist der Druck da. Man hat etwas gesehen, man hat einen Missstand aufgedeckt und stand als Augenzeuge daneben, für den sich aber keiner innerhalb der Organisation interessiert. Und das führt dann letztendlich zum Whistleblowing. Und der finanzielle Aspekt, der ist da wirklich nachrangig. Und die meisten Whistleblower kommen aber hinterher wirklich in rechtliche Probleme und können dann wirklich Unterstützung gebrauchen, während parallel natürlich über ihr Thema diskutiert wird.
Das heißt, du hättest eigentlich für eine eher ehrenwerte Sache auch zu sagen, wir rufen jetzt eben dazu auf, dass hier Geld gesammelt wird, damit eben Whistleblower dann auch unterstützt werden, weil sie setzen sich auch einem enormen Risiko aus?
In dem Fall von WikiLeaks jetzt ja, denn wir haben in den letzten Jahren gesehen mit Chelsea Manning und mit anderen Fällen, die dann Whistleblowing betrieben haben, dass da natürlich eine ganze Menge Druck kommt und Neben diesem Spendenaufruf steht ja jetzt auch, dass sich bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Glenn Greenwald oder der Daniel Ellsberg, der damals die Papiere rund um Vietnam veröffentlicht hatte, bereit sind, sich für diesen Whistleblower einzusetzen. Und das ist das wesentliche Zeichen, dass diese Dokumente dann doch bitte an die Öffentlichkeit kommen, damit wir endlich darüber diskutieren können, was rund um TTIP auch stattfindet. Und da versucht man ja jetzt auch rigoros den Riegel vorzuschieben, dass diese öffentliche Diskussion nicht stattfinden soll.
Wie ist das denn eigentlich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ich finde das auch eine ehrenwerte Sache, WikiLeaks also bei diesem Projekt da zu unterstützen und möchte da mein Geld dazu geben. Ich muss eben auch meine E-Mail-Adresse zum Beispiel da hinterlassen. Also das heißt, es ist relativ einfach zurückzuverfolgen, dass ich da also Geld gespendet habe. Mache ich mich da in irgendeiner Art und Weise strafbar, wenn dann also geheime Dokumente veröffentlicht werden?
Das muss dann in so einem Fall natürlich das Gericht entscheiden. Aber es gibt Fälle in Deutschland, wo zu Sachen aufgerufen worden ist, wo dann das Verwaltungsgericht sagte, das ist kein Aufruf zum Geheimnisverrat, sondern das war im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Und so sehe ich das persönlich bei WikiLeaks auch. Denn nur durch die Spende, die an WikiLeaks gegeben wird, kommt ja noch nicht die Garantie, dass es zu Whistleblowing kommt. Es ist momentan ein politisches Statement, eine Meinungsäußerung, die wir damit tätigen, wenn wir da bereitwillig spenden. Und das sollte uns in einer Demokratie niemand untersagen dürfen.
Entsteht dann trotzdem so eine Art Markt für Leaks dadurch, also dass WikiLeaks erstmal überhaupt dazu aufruft, gebt uns also Geld dafür. Vielleicht hätte sich ja ein Whistleblower dafür entschieden, auch ohne Geld einer Redaktion zum Beispiel seine Informationen zu überlassen, der guten Sache wegen, und ganz ohne Geld wird da also was kommerzialisiert, was normalerweise eigentlich gar nicht mit Geld in Verbindung steht?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es ist ein Versuch und man setzt ein Zeichen und sagt, lieber Whistleblower, wir lassen dich da nicht alleine. Und das, was an Repressalien kommt, wenn der Whistleblower dann wirklich das Dokument rausgegeben hat und sich der Strafverfolgung ausgesetzt sieht oder eben den Ermittlungen, die gemacht werden, das steht natürlich in keinem Verhältnis zu $100,000 oder 100.000 Euro, wie auch immer. Also ich denke nicht, dass da wirklich ein Markt entstehen kann, denn den Druck, den muss man auch erstmal spüren, bereit sein, ihn auf sich zu nehmen und sich dann wirklich entscheiden, ja, das ist wichtig für die Öffentlichkeit und deswegen tue ich das.
Hast du gespendet?
Ja.
Okay. Es ist auch nicht das erste Mal, dass WikiLeaks versucht hat, mit Geld Whistleblower zu locken. Ich bin gespannt, ob dann tatsächlich alle 100.000 Euro zusammenkommen und dann natürlich auch die Aktion ja gelingt, weil nur weil das Geld da ist, heißt es ja nicht, dass unbedingt jemand auch da sein muss, der dann eben Dokumente hat und sie zur Verfügung stellen möchte. Wenn das dann der Fall sein sollte, hört das bestimmt bei Trackback. Und wenn ihr dieses Interview nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das im Podcast im Anschluss an die Sendung auf trackback.fritz.de. Danke, Daniel, dass du hier warst.
Hat mich gefreut.
Stood with you before, a face painted blue.
haben wir noch über Crowdfunding gesprochen, zwar für Whistleblowing, aber eigentlich sind ja Crowdfundings häufig für künstlerische Projekte gedacht. So auch im Falle von Water Pistol, passend auch wieder zu diesem Wetter. Das würde ich mir wünschen, eine kleine Wasserpistole hier im Studio für ein bisschen Abkühlung. Water Pistol ist eine kleine, süße Band, bestehend aus zwei Leuten, und zwar James und Naomi aus Amsterdam. Die haben gerade ihre erste EP rausgebracht. Blue Waters heißt sie, und es gibt sie kostenlos im Netz und dementsprechend natürlich auch in unserem Blog trackback.fritz.de die Links dazu, damit ihr euch das Ganze auch kostenlos runterladen könnt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch ja jede Woche ein paar Linktipps. Wir stolpern natürlich im Internet immer über spannende Sachen, von denen ihr auch unbedingt erfahren solltet. Und Ben Schlegel hat sie für euch.
Das ist aber nicht politisch korrekt. Ein Hinweis, der häufig nicht auf viel Gegenliebe stößt, sondern als Kampfbegriff verstanden wird. Wie wäre es, wenn man den Begriff Political Correctness einfach gegen die eigentliche Botschaft, Haltung, andere mit Respekt zu behandeln, ersetzt? Der Blogger Tante wagt den Versuch und hat zu diesem Zweck eine Browser-Extension entwickelt, die den trockenen Begriff gegen seine weiche Bedeutung austauscht. Ein schöner Hack, den ihr euch auf Tantes Blog anschauen und herunterladen könnt. Das Internet hat ein neues Meme. Straight Outer ist ein Template, bei dem ihr eine beliebige Stadt in das passende Foto einsetzen könnt. Eigentlich als Marketing-Tool für den Film Straight Outer Compton gedacht, hat sich das Meme verselbstständigt und sogar politische Botschaften hervorgebracht. Zum Beispiel den Slogan Straight Outer Patience auf dem Foto einer Demonstrantin, die ein Schild mit der Aufschrift Black Lives Matter hält. Jiddle, Shroom oder Behindert? Ihr habt keine Ahnung, was dahinter steckt? Dann seid ihr wahrscheinlich noch nicht richtig im YouTube-Kosmos angekommen. Denn diese Aufschriften haben Fabian Reinbold und Sarah Maria Manzo auf Shirts von YouTube-Fans bei den Video Days in Köln gefunden. Bei Spiegel Online findet ihr eine Auswahl der Videoshirts und deren Bedeutung.
Und dementsprechend könnt ihr einfach mal in unser Trackback-Blog gehen. Da findet ihr dann nämlich noch die ganzen Link-Tipps, von denen Wayne da eben erzählt hat. Könnt ihr sie alle nochmal nachklicken, anschauen. Trackback.fritz.de ist die Adresse, auch für die Netzmusik, zum Beispiel von Xavier Witchcraft.
I'm not afraid to die.
Musik unter Creative Commons Lizenz zum freien Download für euch von Witchcraft. Und ich finde auch, genauso wie Witchcraft, wie Hexenzauber klingt auch diese Musik. Und tatsächlich über 4000 Menschen sind zumindest auf dem Soundcloud-Profil der Band schon ziemlich begeistert davon.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Wir stellen euch ja jede Woche bei Trackpack einen Blogger privat vor. Kann auch mal ein Podcaster sein, kann auch ein Instagrammer sein. Einfach jemand, der tolle, spannende Sachen im Netz macht. Und letzte Woche war hier die Anne-Kathrin Walter zu Gast. Und die hat uns natürlich wiederum einen Blogger privat für diese Woche empfohlen.
Unbedingt vorstellen müsst ihr Freiklettern, den Podcast. Das ist nämlich mein anderes großes Hobby, das Klettern und das Bouldern. Und es gibt einen Podcast dazu, den Freiklettern-Podcast, den macht Martin Schmidt.
Und Martin Schmidt ist jetzt bei mir am Telefon. Hi.
Hallo.
Hallo, du hast mich schon verraten, du bist ein bisschen aufgeregt. Es ist sozusagen das erste Mal großes Radio.
Ja, Podcasts sind ja nicht live.
Stimmt. Freiklettern heißt dein wunderbarer Podcast. Ich kletter jetzt selber, deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du heute jetzt auch in dieser Sendung bist. Aber nicht jeder weiß vielleicht unbedingt, was Freiklettern eigentlich bedeutet und woher dieser Name kommt. Erklär doch mal.
Freiklettern ist Klettern ohne künstliche Hilfsmittel, aber mit Seil zur Sicherung. Also man bewegt sich an der natürlichen Struktur des Felses nach oben und benutzt dafür keine Haken oder Schlingen oder Trittleitern, sondern nur das, was die Natur sich da so ausgedacht hat.
Und man sagt ja eigentlich auch, ne, wenn man sich so ins Seil reingesetzt hat oder irgendwo mal festgehalten hat, sozusagen am Material, dann hat man es nicht freigeklettert. Man muss einmal komplett sozusagen hoch und hat das Seil wirklich nur, falls irgendwas passiert. Richtig?
Eben, genau. Wenn man es benutzt, dann heißt es technisches Klettern. Dann gab es auch mal viel mehr, war mal beliebter. Ist aber ein bisschen aus der Mode gekommen.
Du bist ja jetzt gerade tatsächlich beim Klettern. Also ich rufe dich mehr oder weniger im Kletterurlaub an. Wo genau bist du? Was machst du da?
In Südfrankreich, in der Nähe von Bioux, ein sehr, sehr schönes Kalkklettergebiet, das so eine ganz heiße Phase in den 80ern hatte. Da war das hier absolut the place to be, aber heute ist es immer noch wunderschön und einfach nicht mehr so überlaufen.
Hat dir das einer vielleicht deiner Kletteridole empfohlen, die du ja immer in deinem Podcast interviewst, so könnte man das eigentlich sagen. Du hast ja immer so Kletterer dann da, die also von ihren Abenteuern erzählen und was sie schon so erlebt haben. War da jetzt auch das Klettergebiet schon mal mit dabei?
Das war tatsächlich dabei und das war auch ein Grund, warum wir jetzt hier gelandet sind. Und zwar der letzte Gesprächspartner, der Milan Sykora, der lange schon in Franken wohnt, der hat in seiner Wohnung ein Straßenschild aus Frankreich hier halt Richtung Bioux, so ein Wegweiser stehen. Den hat er irgendwie mal abmontiert, weil er so großer Fan von diesem Gebiet ist und war. Und wir wollten eigentlich in die Pyrenäen, da regnet es aber die ganze Zeit. Dann haben wir uns spontan umentschieden und dann habe ich gedacht, Bioux, da war doch was, lass mal gucken gehen.
Ansonsten hast du ja auch wahrscheinlich schon diverse tolle Klettertipps über die Zeit bekommen. Seit 2012 gibt es ja schon den Podcast. Was war vielleicht der beste Klettertipp, den du von einem alten Kletterhasen mitnehmen konntest?
Oh, was Gebiete angeht. Wahrscheinlich Fontainebleau. Das kannte ich zwar schon ganz lange vom Hörensagen
und auch Frankreich.
Vom Erzählen. Auch Frankreich, aber das ist, ich denke mal, einfach das schönste Bouldergebiet, das es gibt, obwohl ich jetzt mittlerweile auch schon mal in Bishop in Kalifornien war. Trotzdem ist Fontainebleau wahrscheinlich das Beste, was man so finden kann. Und das ist auch so ein Tipp, den ich bekommen habe.
Es klingt so, als wäre das tatsächlich eine sehr, sehr große Leidenschaft von dir mit dem Klettern beziehungsweise auch mit dem Bouldern. Wie viel Zeit verwendest du so da drauf?
Das klingt jetzt so, als wäre ich hier der größte Profi, aber...
Ach komm, Martin, bist du doch.
Naja, ich bin gar nicht so unendlich gut. Ich gehe in Berlin so in die Kletter- und Boulderhallen, die üblichen verdächtigen Anlagen, die es da so gibt. Wenn ich es schaffe, zweimal die Woche. Und die Urlaube, die orientieren sich tatsächlich mehr oder weniger alle an Kletter- und Bouldermöglichkeiten. Das stimmt schon.
Seit 2012 habe ich schon verraten, gibt es den Podcast. Wie lange kletterst du aber selber schon?
Tatsächlich habe ich mal als Kind angefangen, in der Jugendgruppe des Deutschen Alpenvereins in Hameln, wo ich herkomme. Das habe ich dann auch sehr begeistert gemacht, aber so über die Teenage-Jugendzeit hinweg bin ich dann lieber Mountainbike gefahren und habe dann eigentlich erst so mit Anfang, Mitte 20 das Klettern nochmal so richtig entdeckt und seitdem wird es jährlich schlimmer mit der Begeisterung und das sind dann jetzt so ungefähr 10 Jahre.
Und seitdem hat es dich dann auch so sehr gepackt, dass du dann ein paar Jahre später auch gedacht hast, ich muss jetzt alle anderen Menschen auch an dieser Leidenschaft teilhaben lassen und deswegen gibt es den Podcast.
Zum einen höre ich gerne Podcasts und habe mich immer geärgert, dass ich ja leider kein Thema habe, das ich mal unterbringen könnte. Haha. Aber ein Anlass war, dass ich eine Gruppe von mittlerweile zwischen 70- und 80-jährigen Kletterern aus dem Elbsandsteingebirge kenne und die jährlich besuche an Pfingsten mit so einer Gruppe und die erzählen halt so irre Geschichten. Da dachte ich mir, das ist einfach zu schade, wenn die untergehen würden. Das muss man irgendwie erzählen. Und die junge, starke Boulder- und Klettergarde, die hat davon wenig Ahnung, findet es aber spannend. Und da dachte ich, das ist ein gutes Podcast-Thema.
Ach toll. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass es diesen Podcast gibt. Kann es auch nur noch mal empfehlen, auch nicht nur für Kletterfreunde, sich den mal anzuhören, haben wir natürlich auch bei uns im Blog verlinkt. Und damit möchte ich mit dir zur Kurzfragerunde kommen, Martin.
Alles klar.
Der oder das Blog?
Das.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du denn am meisten?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10, ja.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Monument Valley. Das kann ich zocken, aber ich habe es gespielt.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ich fürchte unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal hörst?
Meistens finde ich es ganz okay.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ungefähr 12, die zuletzt offen waren.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder was auch immer du Spannendes so im Netz entdeckt hast, was wir unbedingt in der nächsten Woche hier vorstellen sollen?
Ich finde, ihr solltet mit Udo Neumann reden. Udo Neumann ist auch unter dem Namen Udini bekannt und der macht Videos, hat auch mit Klettern zu tun, mit Bouldern, macht Videos im Netz schon lange, bevor es YouTube gab und ich finde ihn total spannend. Den solltet ihr interviewen.
Und wenn der aus irgendwelchen Gründen keine Zeit hat, vielleicht weil er gerade irgendwo bouldern ist, wo es keinen Empfang gibt, wen könnten wir denn dann fragen?
Dann fände ich toll, wenn ihr mit Stefan Thesing vom Troja Alert Podcast reden wolltet.
Das geht um was da?
Um Sagen und Mythen, griechische und andere Mythologien. Auf eine großartig unaufgeregte Art und Weise sind das, ein Erzählpodcast nennt das, glaube ich. Und ich wollte schon immer mal wissen, was dieser Mensch eigentlich so macht. Also vielleicht wäre das eine Gelegenheit, falls Udo nicht kann.
Ich kann dir eins verraten, wir hatten den Troja Alert schon mal da.
Das
macht aber gar nichts. Das heißt, du kannst zumindest schon mal rausfinden, was der sonst so macht. Ist nämlich in dem alten Podcast noch drin. Kannst du einfach mal in die Suchmaske eingeben bei uns auf der Seite, dann wirst du ihn finden.
Okay.
Aber dann weiß ich ja schon, es wird nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal um Klettern gehen. Dann, Martin, dann wünsche ich dir immer noch einen guten Kletterurlaub. Stürz nicht ab und hab eine ganz, ganz fantastische Zeit. Schön, dass du hier gewesen bist.
Danke auch.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
I follow, I run, but I lose.
Also bei der Musik ist es nicht sehr verwunderlich, dass Not Once Had mittlerweile einen Plattenvertrag haben. War aber eine ganze Weile nicht der Fall. Und deswegen waren sie auch schon vor Ewigkeiten das allererste Mal bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, mit Christoph Schrag hier bei Fritz zu Gast. Morgen ist es dann soweit, da werden sie quasi feierlich rausgeschmissen, weil sie ja jetzt einen Plattenvertrag haben bei Unsigned. 17 bis 20 Uhr sind sie da zu Gast und werden da nochmal ein paar ihrer wunderbar schönen träumerischen Elektrostücke zum Besten geben. Und eine zweite Band ist auch noch da, Enemy Vox. Also morgen könnt ihr da noch mehr hören von Not Once Had und eben Enemy Vox bei Unsigned. Und Trackback ist damit leider auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich habe noch, wie immer, eine allerletzte Netzmusik für euch, die ihr natürlich dann auch mit kostenlosem Download-Link findet in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's gleich auch im Anschluss an diese Sendung den Podcast dazu zum immer wieder anhören. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio.
Das hört man.